Guten Morgen. Die Reihen haben sich gelichtet, das stimmt. Aber das ist ja normal in dieser Jahreszeit. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Predigt über diesen Text gehört habt. Er wird nicht sehr gerne genommen, weil er ziemlich hart ist. Man kann schon fast sagen, es erscheint uns grausam, dass hier ein Ehepaar, die es wirklich gut gemeint haben und etwas für das Reich Gottes tun wollten, etwas für die junge Gemeinde in Jerusalem tun wollten, so hart bestraft worden sind. Was war das Problem mit Ananias und Sapphira? Es war lobenswert, dass sie bereit waren, viel Geld für diese junge Gemeinde zu opfern. Weiß nicht, wir wissen nicht, was sie für den Acker bekommen haben, aber es war sicher eine nicht unerhebliche Summe. Und es wäre alles in Ordnung gewesen, wenn sie, als sie das Geld abgegeben haben, gesagt hätten, wir haben einen Acker verkauft, einen Teil behalten wir für uns und einen Teil geben wir dem Reich Gottes. Dann wäre alles in Ordnung gewesen. Aber ihre Sünde war, dass sie gelogen haben, nicht vor Menschen, sondern vor Gott. Das war das Entscheidende, und zwar ganz bewusst gelogen haben, indem sie behaupteten, der Acker wäre für diese Summe verkauft worden. Das Problem mit Ananias und Sapphira war, dass sie keine Gottesfurcht hatten. Das ist ein schwieriges Thema, und ich habe mir auch, wie ich den Text so bewusst gelesen habe, ich habe den schon lange gekannt, aber wenn man eine Predigt vorbereitet, liest man so einen Text natürlich ganz anders und ganz bewusst, habe ich darüber nachgedacht, wie das bei mir war, als ich mein Leben Jesus gab, vor einigen Jahren. Habe ich ihm mein ganzes Leben gegeben oder nur einen Teil meines Lebens? Habe ich zu ihm gesagt, am Sonntag diene ich dir, da bist du mein Herr, da tue ich alles, was du willst, aber den übrigen Tagen, an den Werktagen, da lebe ich mein Leben, wie ich es für richtig halte. Ich habe damals ganz bewusst ihm die komplette Befehlsgewalt über mein komplettes Leben übergeben und muss mich natürlich dann fragen, habe ich vielleicht zu viel versprochen? Bin ich überhaupt in der Lage, alles unter seine Herrschaft zu stellen, alles in meinem Leben? Bin ich vielleicht gar nicht anders als Ananias und Sapphira und habe ihm letztendlich wirklich nur einen Teil meines Lebens gegeben? Aber der Herr hat mir dann gezeigt, wenn du dieses Versprechen gegeben hast, dann nehme ich das so an, und wenn das zwischendurch mal nicht so richtig funktioniert, dann wirst du deshalb nicht gleich tot umfallen, sondern du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch, wir sind Menschen und wir können nicht immer das Richtige tun. Manchmal aus Unwissenheit, manchmal vielleicht auch aus Trotz, weil wir es einfach nicht einsehen, aber wir leben in der Vergebung, wir können immer wieder zu Jesus zurückkehren und sagen, hier habe ich was falsch gemacht, aber du sollst der Herr über mein Leben sein, über mein ganzes Leben, jeden Tag, 7 Tage die Woche, rund um die Uhr. In diesem Zusammenhang kommt natürlich die Frage auf, was ist Gottesfurcht eigentlich? Was versteht man darunter? Vor einiger Zeit habe ich in einer Zeitschrift einen Artikel gelesen, was wäre, wenn es Gott wirklich gäbe? Und da haben dann verschiedene Leute ihre Meinung dazu geschrieben. Einer schreibt, wir leben in einer gottlosen Gesellschaft. Keiner schert sich um Gott. Meine persönliche größte Angst ist es, dass es ihn wirklich gibt. Dann würde seine Strafe Realität werden und die meisten Menschen hätten schlechte Karten. Und dann zitiert derjenige, der das geschrieben hat, aus einer anderen Zeitschrift, was er da gelesen hat. Was wäre für Sie das größte Unglück? Das hat also ein anderer Autor geschrieben. Krebs, Börsenkrach, Verlust der Arbeitsstelle, den Rest des Lebens im Rollstuhl verbringen, Abstieg von Bayern München in die zweite Bundesliga. Und dann schreibt dazu, also das ist so ein Sammelsurium von verschiedenen Stimmen, schreibt der Sohn eines bekannten Verlegers, ein bekennender Atheist, der diese Frage auch beantworten sollte. Das war im Magazin der FAZ, schon vor einigen Jahren. Sagt er, für mich wäre es das größte Unglück, wenn es Gott gäbe. Muss man sich mal vorstellen, für mich wäre es das größte Unglück, wenn es Gott gäbe. Dieser Atheist hat wirklich etwas vom Wesen Gottes verstanden, ohne ihn zu kennen. Denn wenn man sich gegen Gott stellt, wenn man Gott als Richter hat, dann geht es einem nicht gut. Wir lesen im Alten Testament, er wird beschrieben als ein verzehrendes Feuer, dass er allmächtig und gerecht ist und keine Vergehen ungesühnt lässt. Das heißt, der Gottesleugner hat allen Grund, Gott zu fürchten. Er fürchtet sich zu Recht vor dem Gericht Gottes, das ihn erwartet, falls es diesen Gott gibt. Und das sieht auch der Atheist. Aber jemand, der vor Gott Angst hat, der ist nicht verloren, weil er hat ja die Chance, diese Angst zu verlieren. Wobei die Atheisten einfach sagen, es gibt, ich sage es mal plump mit meinen Worten, aber das ist das Denken, es gibt keinen Gott, weil es keinen Gott geben darf. Was heißt das für uns als Christen, wenn wir von Gottesfurcht reden? Unsere Gottesfurcht ist ganz anders. Sie ist nicht von Angst geprägt. Das ist ganz wichtig. Sondern von Respekt und Ehrerbietung. Ich habe da eine interessante Beurteilung im Internet gefunden, die fand ich ganz passend. Gottesfurcht ist eine gesunde Furcht. Sie ist eine ehrfurchtsvolle Scheu vor dem Schöpfer, eine heilsame Furcht, ihm zu missfallen. Man empfindet Gottesfurcht, weil man seine liebende Güte und Freundlichkeit schätzt und weil man sich gleichzeitig vergegenwärtigt, dass er der höchste Richter und der Allmächtige ist, der die Macht besitzt, diejenigen, die ihm nicht gehorchen, zu bestrafen. Gottesfurcht resultiert aus der Erkenntnis, wer Gott ist und was er für mich getan hat. Daraus resultiert Gottesfurcht. Dazu muss man natürlich wissen, wer Gott ist. Und da gibt uns die Bibel sehr ausführlich viele Informationen, an denen wir erkennen können, wer Gott ist. Ich möchte ein paar Charaktereigenschaften Gottes nennen und erklären. Zunächst, er ist souverän. Gott hat niemand über sich. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Er ist frei, das zu tun, was er für das Richtige hält. Und er ist niemandem Rechenschaft schuldig. Auch nicht den Menschen, die ihn fragen, warum er das und das zulässt. Und diese Frage, warum er zum Beispiel das Leid zulässt, kommt ja sehr oft von Menschen, die ihn gar nicht kennen. Und die haben sowieso nicht das Recht, diese Fragen zu stellen. Wenn wir als seine gläubigen Nachfolger diese Fragen stellen, ist das eine ganz andere Situation. Dann dürfen wir dürfen diese Fragen stellen, bekommen manchmal Antwort und manchmal auch nicht. Gott ist heilig. Was heißt das? Gott selber ist komplett frei von jeder Art von Schuld und Sünde. Und deshalb kann auch kein sündiges Wesen, kein sündiger Mensch, und wir alle sind Sünder, sich ihm nahen. Niemand kann zu ihm kommen, weil er völlig rein und sündlos ist. Für diejenigen, die den Opfertod Jesu für sich in Anspruch nehmen, ist es möglich, sich Gott zu nähern, weil wir in den Augen des Vaters ohne Sünde sind, weil Jesus ja unsere Sünde getragen hat. Und daher sind wir vor Gott ohne Sünde und können uns ihm nahen. Gott ist treu. Er hält alle seine Versprechungen, alle seine Verheißungen. Er verlässt uns nie, auch wenn wir ihn nicht spüren. Und er führt uns zuverlässig durch dieses Leben, solange wir an ihm hängen und ihn nicht verlassen, bis zum Ziel, bis zur ewigen Herrlichkeit bei ihm. Gott ist die personifizierte Liebe. Seine Liebe zu uns Menschen ist so groß, dass er das Wertvollste, was er besitzt, für uns geopfert hat, seinen eigenen Sohn. Das ist eine Liebe, die können wir uns gar nicht vorstellen. Gott ist ewig. Gott gab es schon immer. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Und er ist auch nicht an Raum und Zeit gebunden. Und nur er allein ist ewig. Keines seiner Geschöpfe. Denn die Geschöpfe wurden ja irgendwann mal erschaffen. Also die gab es nicht schon immer. Die Zeit, in der wir leben, oder die Zeit überhaupt, ist Teil der Schöpfung. Und wenn wir sagen, wir gehen dann nach diesem Leben in die Ewigkeit oder Gott ist ewig, ewig ist ja auch eine Zeitaussage. Das heißt, ewig ist eine Zeit ohne Ende. Das ist aber nicht ganz korrekt, weil bei Gott gibt es nicht die Ewigkeit, sondern die Zeitlosigkeit. Das ist etwas anderes, weil die Zeit ist ja erschaffen worden. Ich habe da mal drüber nachgedacht und kam dann zu dem Ergebnis, dass es Gegenwart nur bei Gott gibt. Bei uns in der Zeit gibt es keine Gegenwart. Es gibt nur Vergangenheit und Zukunft. Ihr könnt das mal nachprüfen. Wenn ich jetzt rede, dann sind die Worte, die ich rede, entweder vorbei, dann sind sie Vergangenheit, oder sie kommen noch und sind Zukunft. Also Gegenwart, wir reden sehr viel von Gegenwart, aber eigentlich gibt es gar keine Gegenwart. Es gibt nur Vergangenheit und Zukunft. Und bei Gott gibt es Gegenwart, immer. Das heißt, wenn dieses Zeitalter der Erde aufhört, dann ist einfach der Gegenwartszustand da, der vorher auch schon da war, bevor alles erschaffen wurde. Da gibt es eine interessante Aussage von Jesus. Er hat mal mit den Pharisäern diskutiert, also das hat er öfters gemacht, und die haben sich ja immer mächtig über ihn geärgert. Und einmal hat er gesagt, dass er Abraham persönlich kennt und hat über diese ganzen vergangenen Dinge geredet. Und dann haben sie ihn angesprochen und haben gesagt, du bist keine 50 Jahre alt und willst Abraham persönlich kennen? Und dann sagt Jesus einen Satz, wie ich den zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, da stimmt doch irgendwie grammatikalisch was nicht. Er sagt nämlich nach Luther, ehe denn Abraham ward, bin ich. Das muss doch heißen, war ich. Wieso sagt er, bin ich? Und das zeigt das heraus, diese ewige Gegenwart. Ich bin, es gibt ja viele Ich-Bin-Worte von Jesus, das sind Dinge, die, jetzt hätte ich fast wieder gesagt, schon immer gibt, sondern die einfach existieren ohne Zeit. Und das macht es ein bisschen deutlich, wie Jesus das selber bestätigt, dass die Zeit Teil der Schöpfung ist. Und er ist nicht Teil der Schöpfung. Jesus ist ja kein erschaffenes Wesen, sondern er ist Gott. Und deshalb ist er außerhalb der Zeit. Er ist unwandelbar. Gott war und ist und wird immer dasselbe sein. Er wird sich niemals verändern. Und das ist wichtig, dass wir das wissen, denn das zeigt auch, dass wir uns 100% auf ihn verlassen können. Denn wir ändern uns, wir wechseln die Meinung, wir sind mal so, aber er nicht. Er ist immer dasselbe. Gott ist gerecht und er ist vollkommen und allumfassend gerecht. Und jeder Mensch muss für seine Übertretungen vor Gott Rechenschaft ablegen. Diejenigen, die Vergebung ihrer Schuld haben durch Jesus Christus, sind vom Gericht ausgenommen. Für mich ist das tröstlich zu wissen, dass viele Unrecht, das auf unsere Welt herrscht und das es auch schon immer gab und das es immer geben wird, bis zu dem Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt, dass das alles eines Tages gerichtet wird. Ich finde das auch ganz wichtig, weil sonst müsste man verzweifeln an all dem, was passiert, an den ganz vielen Ungerechtigkeiten, die es gibt. Gott wird das eines Tages alles richten. Er ist allwissend. Gott weiß alles, kennt alles und es ist auch unmöglich, irgendetwas vor ihm zu verbergen. Er kennt uns besser, als wir uns selber kennen. Er weiß, was in jeder Zelle unseres Körpers jetzt in diesem Augenblick vor sich geht. Da habe ich mal nach einem Beispiel geschaut, dass man sich das vielleicht mal vorstellen kann. Und dann habe ich eine interessante Entdeckung gemacht. Natürlich nicht ich, aber ich habe die Information gefunden. Ich habe die Information entdeckt, nicht die Sache, von der ich jetzt rede. Und zwar, dass ein einziges Chromosom etwa 20 Millionen Informationen erhält. Wie groß ist ein Chromosom? Das kann man nicht mit bloßem Auge sehen. Ein einziges Chromosom enthält 20 Millionen Informationen. Jetzt hat es mal ein kluger Mathematiker hochgerechnet und hat festgestellt, wenn man alle Informationen, die es in der Welt gibt, also das sind alle Bücher, das sind alle Festplatten, das sind alle Tonträger, alles, was an Informationen auf der Welt vorhanden ist, jetzt in diesem Augenblick, wenn man das auf dieselbe Dichte bringen würde, wie diese 20 Millionen Informationen in einem Chromosom, würde das gesamte Wissen der Welt in einen Stecknadelkopf passen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich kann das nicht begreifen, aber das hat ein Wissenschaftler festgestellt, ich glaube ihm das mal, einem Stecknadelkopf das gesamte Wissen der Welt, das dokumentiert ist, in dieser Dichte vorhanden. Also wenn man sowas begreift, weiß nicht, ob man dann noch an die Evolutionstheorie glauben kann, das fällt dann sehr schwer. Gott ist allgegenwärtig. Er ist jederzeit an jedem Ort. Können wir uns auch nicht vorstellen. Für uns ist das beruhigend, weil wir wissen, es gibt keinen Ort, wo wir ohne ihn sind. Und weil das auch eine Verheißung ist. Matthäus 28 lesen wir das ja auch. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, ununterbrochen. Er ist allmächtig. Alles ist durch ihn erschaffen. Und er kann alles, was er will. Seiner Macht sind keine Grenzen gesetzt. Und kein Wesen ist ihm gleich. Dieser allmächtige Gott lässt uns die Wahl. Wir können ihm vertrauen oder ihn ablehnen. Er lässt uns tatsächlich die Wahl. Er sagt nicht, du musst mir vertrauen, sondern er sagt, du kannst mir vertrauen. Wenn du das willst, kannst du das. Und dann freut er sich auch darüber, wenn wir ihm vertrauen. Und wenn wir mit seiner Allmacht im positiven Sinn rechnen und ihn als den allmächtigen Gott in Ehrfurcht und Ehrerbietung fürchten. Kommt zum dritten Punkt, wie ehren wir Gott in unserem Leben? Also es geht um Ehre. Gottes Furcht hat immer was mit Ehrerbietung zu tun. Wer Gott fürchtet, der möchte ihn auch ehren und tut alles, um ihn zu ehren. Wie ehren wir Gott in der Gemeinde zum Beispiel? Wird Gott durch unsere Worte, die wir reden, geehrt? Wird Gott geehrt durch den Umgang miteinander? Wird Gott geehrt durch den Umgang, den wir haben mit Menschen außerhalb der Gemeinde? Ich stelle einfach mal ein paar so Fragen. Da können wir uns selber daran prüfen. Wie ehren wir Gott im persönlichen Leben? Ehre ich Jesus durch mein Handeln, durch mein Reden, wenn ich mit Menschen rede, in der Welt vor allen Dingen? Der Paulus bezeichnet uns, die Nachfolger Jesu, als Botschafter Christi. Ich habe mal eine Predigt darüber gehalten, über diese Bibelstelle, 2. Korinther 5, Vers 20. Die Botschafter, was ist ein Botschafter? Und dann habe ich mich mal erkundigt, habe das ein bisschen nachgeforscht im Internet, habe dann, weiß nicht, ob ich die bei euch schon gehalten habe, eine schöne PowerPoint gemacht, wie so die Karriere eines Botschafters aussieht. Also das sind nur ganz wenige, die das werden können. Tausende bewerben sich und am Schluss nimmt man vielleicht 10. die ausgebildet werden, brauchen ein abgeschlossenes Hochschulstudium, am besten in Politikwissenschaften oder irgendwas, was halt dann zum Beruf passt. Und die werden viele Jahre hindurch ausgebildet in ganz simplen Dingen wie Tischmanieren und so weiter, müssen die alles lernen. Warum? Weil ein Botschafter im Ausland, also von Deutschland entsandter Botschafter im Ausland, Deutschland repräsentiert. Das heißt, wenn der sich daneben benimmt, dann sagen die Leute in Indonesien oder Philippinen oder sonst wo oder in Afrika, na, die Deutschen müssen schon komische Vögel sein. Wenn die so sind wie der Botschafter, also er ist sozusagen das Aushängeschild, der Repräsentant Deutschlands, nicht nur der Regierung, sondern des ganzen Landes. Und dasselbe sind wir für Jesus Christus, müssen wir uns mal vorstellen. Kein Mensch, auch wir nicht, können Jesus sehen, können mit ihm reden, können uns selber ein Bild direkt machen von ihm. Wir schon eher, weil wir das Wort Gottes haben, aber die Menschen außerhalb, haben keine Ahnung. Und wenn wir von Jesus erzählen, dann beurteilen sie Jesus so, wie sie uns wahrnehmen. Also wir haben eine unglaubliche Verantwortung. Das manchmal erschreckt es mich regelrecht, diese große Verantwortung, die wir haben als Botschafter Jesu Christi. Wie ehren wir Gott, wenn Menschen nach ihm fragen? Da gibt es ein ganz deutlicher Ausspruch von Jesus in Matthäus 10, Verse 32 bis 33. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Also es ist wichtig, dass wenn wir nach der Hoffnung, die in uns ist, so drückt es der Petrus aus im ersten Petrusbrief, wenn wir nach dieser Hoffnung, die in uns ist, gefragt werden, dass wir dann klar und deutlich sagen, worin unsere Hoffnung besteht, in Jesus Christus, und den Menschen sagen, was er für uns getan hat. Ich habe die Erfahrung gemacht, ganz persönlich, dass es nicht viel Sinn macht, wenn ich flächendeckend den Menschen von Jesus erzähle. Ich habe vor vielen Jahren in der Nachbarschaft von dem Friedhold Vogel gelebt, habe ich schon öfters mal hier erwähnt, und der als Vollblut-Evangelist hat gesagt, ihr müsst allen euren Nachbarn erzählen, dass ihr Jesus kennt und ihm nachfolgt. Und das habe ich dann mal, gehorsam wie ich war, versucht. Was ist passiert? Die Leute haben mir die Tür vor der Nase zugeschlagen und ich habe überhaupt nie mehr geschafft, mit denen Kontakt zu bekommen, weil für die war ich ein Spinner, ein Sektierer. Und da bin ich dankbar dafür, dass ganz klar gesagt wird in der Bibel, ich muss zwar nicht jedem von meinem Glauben und von Jesus erzählen, aber wenn mich jemand fragt, dann muss ich Farbe bekennen. Dann muss ich ganz klar sagen, worin meine Hoffnung besteht. Vierter Punkt, wie wirkt sich Gottesfurcht bei Ungläubigen aus? Der Ungläubige, der Gott fürchtet, wird gerettet, wenn er Gott sucht. Das lesen wir Psalm 85, 10 und Apostelgeschichte 10, Abvers 1. Der Atheist, der sich vor Gott fürchtet und seine Furcht vielleicht so groß ist, dass er nicht mehr damit fertig wird und er sagt, jetzt kann ich nicht mehr anders, jetzt muss ich Gott suchen, der wird Gott auch finden und wird seine Furcht, seine Angst verlieren und sie wird überwechseln in eine gesunde Gottesfurcht. Wie wirkt sich Gottesfurcht bei Gläubigen aus? Johannes 4, 34 wird deutlich, ein gottesfürchtiger Mensch ist Gott gehorsam. Das ist eine ganz zentrale Sache. Wenn ich Jesus als meinen Herrn und Retter angenommen habe, ist es ja selbstverständlich, wenn er mein Herr ist, dass ich auch das tue, was er von mir will. Da kommt natürlich gerade auch bei jungen Menschen die Frage auf, ja, woher weiß ich überhaupt, was Gott von mir will? Jetzt auch in der Lebensplanung, Beruf, Partnerschaft und so weiter. Da gibt uns ja die Bibel nicht jetzt ganz spezielle, individuelle Antworten drauf, für jeden Einzelnen, sondern mehr allgemeine Antworten. Und da denke ich, da hat die Gemeinde auch eine ganz wichtige Aufgabe, dass man im Gespräch diese Dinge entwickelt. Bei mir war das zum Beispiel so, nachdem ich zum Glauben kam, ein paar Wochen später, ich bin dann in eine evangelisch-methodistische Kirche gegangen. Das war damals noch eine sehr bibeltreue Kirche. Und nach ein paar Wochen sagt der Pastor zu mir, du könntest mal eine Bibelstunde halten. Und das war natürlich eine riesen Herausforderung. Und wieder ein paar Wochen später, dann hat er gemeint, jetzt könntest du auch mal predigen. Also ich fand das damals viel zu schnell und würde auch nicht sagen, dass ein Jungbekehrter dann vielleicht nach 2, 3 Monaten schon auf der Kanzel stehen soll. Aber ich hatte damals so einen unglaublichen Hunger nach Gottes Wort. Ich habe ganz viel gelesen und bin dann relativ schnell auch gewachsen im Glauben und habe dann auch die Herausforderung angenommen. Ich weiß noch heute, wie ich das erste Mal hinter der Kanzel stand. Meine Knie haben gezittert. Ich glaube, das haben alle gemerkt. Ich wollte lieber den Boden versinken. Aber es war sozusagen die Feuerprobe. Und ich habe dann bald erkannt, was für ein großer Segen das auch für mich selber ist. Also, wenn wir nach der Führung Gottes suchen in unserem Leben, in unserem Alltag, haben wir Gottes Wort, wir haben die Geschwister, mit denen wir reden können, wir haben selbstverständlich das Gebet. Und was wir als Familie oder als Ehepaar, meine Frau und ich, beruflich praktiziert haben, war den Weg der offenen Türen gehen. Oder man kann auch andersrum sagen, den Weg der geschlossenen Türen nicht gehen. Also, dass wir uns vorwärts bewegt haben, dass wir Entscheidungen getroffen haben, immer mit dem Gebet, Herr, wenn es falsch ist, mach die Türe zu. Und er hat viele Türen zugemacht und andere wieder geöffnet. Und so ging denn der Weg etwas anders, als wir uns das vorgestellt haben, aber es ging vorwärts. Ein gottesfürchtiger Mensch erhält von Gott Weisheit und Erkenntnis. Hiob 28, 28 und Sprüche 1, Vers 7. Wer die Existenz Gottes nicht in seine Überlegungen einbezieht, der landet immer in der Irre. Wir wissen, dass zum Beispiel die meisten Wissenschaftler über die Kreationisten spotten und nicht nur über die Kreationisten, sondern auch über eine Wissenschaftsrichtung, die sich Intelligent Design nennt. Das ist in Amerika sehr populär, wird dort zum Teil auch an den Schulen unterrichtet. Also da geht es gar nicht jetzt um die Schöpfung in dem Sinn, sondern da geht es darum, dass hinter allem, was erschaffen oder was es gibt, ein intelligenter Designer steht. Also, dass es von einem höheren Wesen sozusagen erschaffen oder gemacht wurde. Da fällt das Wort Gott gar nicht. Aber selbst das wird von den meisten Wissenschaftlern abgelehnt. Und da muss man ganz klar sagen, dass diese Art von wissenschaftlicher Forschung überhaupt nicht wissenschaftlich ist. Warum? Weil sie ideologisch geprägt ist. Man forscht in der Wissenschaft und sagt von vornherein, es gibt keinen Gott, es gibt kein höheres Wesen und muss sich dann alles so zurechtbiegen, was man sich nicht erklären kann. Das ist keine ernsthafte Forschung, aber sie wird so dargestellt als das Nonplusultra. Ab und zu hört man noch Evolutionstheorie. Man versucht ja, das Wort Theorie schon mehr und mehr auf die Seite zu schieben, so, um zu sagen, das ist einfach alles bewiesen, dass es so ist. Ist es absolut nicht, das muss man einfach mal sagen. Es ist auch interessant, dass die großen Atheisten, die es in der Geschichte und auch heute noch gibt, sehr wenige von denen tatsächlich Naturwissenschaftler sind. Das sind Philosophen und, haltet euch fest, Theologen, aber keine, und Psychologen natürlich, aber nur wenige Naturwissenschaftler, weil die Naturwissenschaftler sind da sehr vorsichtig, die Ernsthaften, sage ich jetzt mal. Und in der naturwissenschaftlichen Forschung ist es eben so, dass Arbeiten von gläubigen Naturwissenschaftlern es sehr, sehr schwer haben, veröffentlicht zu werden, anerkannt zu werden. Und von daher ist da natürlich eine Ideologie dahinter, das muss man ganz klar sagen. Ja, Gott sieht das ganz klar. Die Weisheit der Welt ist Torheit vor Gott, lesen wir bei Paulus, 1. Korinther 1, Vers 20. Und wohin führt die Weisheit der Welt? Immer in die Katastrophe, unausweichlich, früher oder später. Die Weisheit Gottes, wenn wir der anhangen, dann führt sie zum Ziel, für uns persönlich ins ewige Leben. Ein gottesfürchtiger Mensch weiß sich bei Gott sicher, Psalm 34, 7, Sprüche 14, 26. Warum? Weil Gott jederzeit alles im Griff hat. Und wer sich in seinem Schutz befindet, der ist wirklich sicher. Und deshalb ist es für uns wichtig, dass nicht das Sicherheitsdenken unser Leben beherrscht. Das ist menschlich. Ich kenne das gut, auch von mir selber. Man möchte natürlich möglichst viel Sicherheit im Leben haben. Das ist auch nicht grundsätzlich falsch, dass man bestimmten Dingen vorsorgt. Das ist völlig in Ordnung. Aber es wird zum Problem, wenn wir die Führung Gottes ablehnen aus Sicherheitsgründen. Wenn es immer um Sicherheit ginge, gäbe es wahrscheinlich kaum einen Missionar, weil da lässt man alle Sicherheiten fallen. Ich kann mich erinnern an meine theologische Ausbildung in der Schweiz, in Basel, in Krishona. Da hatte ich einen Studienkollegen, der war Direktor eines Atomkraftwerkes in der Schweiz. Hat ein astronomisches Gehalt bezogen und hat das alles aufgegeben, wurde wieder Student, konnte sein Studium noch ganz gut finanzieren, weil er ja ein bisschen Rücklagen hatte, aber hat dann auch gesagt, er war ja auch damals schon gläubig, hat also auch sehr viel Geld gespendet, dass wenn er dann in den Dienst geht, in die Mission, dass er dann genauso viel oder genauso wenig hat wie andere Missionare. Also er hat diesen privilegierten Job mit einem hohen Einkommen, tolles Haus, tolles Auto und so weiter, hat er aufgegeben. Diese Sicherheit hat er aufgegeben. Und in der Schweiz sind die Atomkraftwerke noch sicher nicht so wie hier. Also der hätte noch lang dort arbeiten können. Gott denkt immer, und das ist für mich persönlich auch ganz wichtig gewesen, immer in Ewigkeitsdimensionen. Es gibt so viele Dinge in meinem Leben, es geht euch sicher auch so, die wir nicht verstehen, die wir nicht einordnen können, wo wir sagen, Herr, hast du hier einen Fehler gemacht? Das passt doch nicht, das ist doch auch nicht mal gut für dein Reich, was du hier machst. Gerade wenn junge Missionare frühzeitig aus dem Leben scheiden müssen, wenn Gott sie zu sich holt. Es gibt ja viele Beispiele, die wir nennen können. Dann ist mir das so bewusst worden, dass Gott unser Leben von der Ewigkeit her sieht, von dem Ziel her sieht und von daher alles beurteilt. Und deshalb kann auch nur er es beurteilen. Wir können das gar nicht. Und es fällt uns oft sehr schwer, seine Wege zu akzeptieren, obwohl wir theoretisch wissen, dass es so gut ist, wie es ist. Auch wenn es schmerzhaft ist. Aber es ist gut so, weil er das so entschieden hat. Gibt es ja den berühmten Vers, Römer 8, 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Und da kommt dann auch im Nebensatz diese Gottesfurcht heraus. Also die, die ihn lieben und die ihn fürchten, darum geht es letztendlich. Denen müssen alle Dinge zuletzt, letztendlich zum Besten dienen, nicht im Augenblick. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, denn sonst können wir mit diesem Vers auch nichts anfangen. Ein gottesfürchtiger Mensch kommt Gott näher. Psalm 25, Psalm 33 und viele mehr Stellen kommen das vor, weil ein gottesfürchtiger Mensch Gott sucht in seinem Wort und im Gebet. Und wer Gott sucht, der wird ihn auf die eine oder andere Weise auch finden. Das ist auch individuell ganz unterschiedlich. Ananias und Sapphira waren sicher gute Christen. Sie waren ja Mitglieder in der ersten Gemeinde. Also sie waren Christen der ersten Stunde. Und da gab es eine Aufbruchsstimmung, da gab es diese fantastische Predigt von Petrus. Das habe ich ja letzten Sonntag gesagt, diese unglaubliche Verwandlung von Petrus, von dem einfachen Fischer zu einem gewaltigen Prediger. Innerhalb von 3 Jahren, muss man sich mal vorstellen. Die Schule Jesu, die war so fantastisch, die ist durch nichts zu überbieten. Und wir wissen nicht, ob die beiden durch die Petruspredigt zum Glauben kamen, aber sie waren Gläubige der ersten Stunde, auf jeden Fall. Und trotzdem hatten sie diese Gottesfurcht nicht. Das ist schwer begreiflich, aber das gibt es anscheinend auch unter gläubigen Christen, dass sie keine Gottesfurcht haben. Und das ist gefährlich, weil die Gottesfurcht hilft uns, im Glauben festzubleiben. Denn wenn ich denke, Gott soll mir mal helfen, soll mir meine Wünsche erfüllen, aber ansonsten interessiere ich mich nicht für ihn, dann hält das nicht lange. Dann kommen wir bei den ersten Problemen völlig weg von ihm. Also Gottesfurcht heißt, Gott vollkommen ernst zu nehmen. Und das ist meine Frage. Tun wir das auch im Alltag? Ist auch ganz wichtig. Wir haben gehört, dass es für einen Atheisten das größte Unglück wäre, wenn es Gott gäbe. Ist es für mich denn persönlich das größte Glück, dass es Jesus Christus gibt, dass ich ihm nachfolgen darf? Oder gibt es viele andere Dinge, die mir wichtiger sind? Es ist das größte Glück, wenn ein Mensch Jesus kennt und durch ihn Vergebung der Schuld und ewiges Leben bekommt. Das ist meine Meinung und damit möchte ich enden. Amen. Ich bete mit uns. Herr, du hast damals in der Urgemeinde ein sehr, sehr deutliches, schmerzhaftes Zeichen gesetzt. Wie wichtig es ist, dich ernst zu nehmen, voll und ganz ernst zu nehmen, Herr. Du zeigst es uns durch dein Wort, dass du möchtest, dass wir unser ganzes Leben, unser Denken und Handeln unser Reden, alles unter deine Herrschaft stellen. Und wenn wir das tun, dann kannst du uns segnen und kannst du uns zum Segen für andere setzen. Gib uns täglich die Kraft dazu, dass wir deine Nähe suchen in allen Dingen und dass wir deine Wegweisung suchen, gerade auch im Alltag. Mit wem sollen wir über dich reden? Wo können wir jemand helfen? Wie können wir dich bekannt machen? Danke, Herr, dass wir auch die Verheißung haben, dass du jeden Augenblick bei uns bist, dass du uns nie verlässt und dass du uns in deiner großen Liebe durch dieses Leben trägst bis zum Ziel. Hab Dank dafür. Amen.